Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftsführung, zunächst einmal, wie sich's gehört, alles Gute zum Geburtstag. Denn das ist ja eigentlich sozusagen zumindest der Grund des Zusammentreffens. Allerdings denke ich, ist es auch sehr, sehr gut und wichtig gewählt, einen 10. Geburtstag einer ganz wichtigen Organisation in dieser Stadt zu nützen, um eine spannende Frage, nämlich das Spannungsfeld in diesem Bereich, auch zu debattieren. Und ich möchte ein paar Schlaglichter mit dem großen Mut zur Lücke, weil sonst würde das den Rahmen der Begrüßung und Eröffnung sprengen, einbringen. Und das passt sehr gut. Ich habe das jetzt auch erst gerade erfahren, dass der Herr Abgeordnete abgesagt hat, nämlich verschiedene Spannungsfelder, die sich hier im Bereich der Kundenzufriedenheit logischerweise ergeben, die es zum Teil immer schon gegeben hat und die stärker geworden sind und stärker werden werden. Und was meine ich damit? Damit meine ich auf der einen Seite die Spannungsfelder, die logische sind zwischen dem Auftraggeber und Zahler, sei das die Stadt Wien, vertreten durch den Fonds Soziales Wien auf der einen Seite und den Organisationen auf der anderen Seite, wo wir sozusagen gemeinsame Ziele haben, aber natürlich unterschiedliche Positionen, selbstverständlich. Und sozusagen in der Triangel dabei ist dann ganz wichtig der Kunde, die Kundin, wo sich schon die erste Frage stellt, wer ist der Kunde und die Kundin? Und sind die Interessen derer, die sich als Kundinnen fühlen, immer dieselben? Was meine ich damit? Damit meine ich die Menschen, die betreut werden und deren Angehörige. Ist das, was die Klientinnen und Klienten, die uns, ihnen anvertraut sind, das, was deren Bedürfnisse sind, immer dieselben, wie die Bedürfnisse ihrer Angehörigen sind? Ich würde das verneinen und sehe hier auch ein großes Spannungsfeld, das betrifft die Klientinnen und Klienten, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen selbst und die Interessen der Angehörigen, die nicht immer gleich sind, wo es, denke ich, ganz, ganz schwer ist für die Trägerorganisationen, aber auch sozusagen nicht einfach ist für die Strategie der Politik für Menschen mit Behinderungen hier dieses Spannungsfeld aufzulösen. Und ich glaube auch, es ist nicht wirklich aufzulösen, aber es ist wichtig, dieses Spannungsfeld anzusprechen und hier sozusagen sich nicht drüber zu schwindeln und so zu tun, als wäre hier eine logische Hegemonie das Einzige, was möglich ist. Wir haben ein weiteres Spannungsfeld in der Politik und damit auch sozusagen im operativen Bereich für der Arbeit für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Das ist das, was ein Thema schon lange ist, aber im letzten Jahrzehnt stärker geworden ist und jetzt auch immer stärker wird, nämlich das Spannungsfeld zwischen Individualität und Organisation. Und damit bin ich auch sozusagen nicht bei dem SMS, da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, aber bin ich bei der Frage, welche Ansprüche stellt man, Qualitätsansprüche stellt man auf der einen Seite an Organisationen, und wie verträgt sich das mit dem ständig stärker werdenden Anspruch nach individueller Selbstgestaltung? Wie verträgt es sich, und ich begrüße natürlich auch alle Kolleginnen und Kollegen vom Dachverband der Wiener Sozialeinrichtungen, wie verträgt sich auf der einen Seite die ganz starke Arbeit und engagierte Arbeit der Organisationen zum Thema Qualitätssicherung im Behindertenbereich? Auf der anderen Seite damit, dass man sagt, im Bereich der persönlichen Assistenz, wo ich sehr stolz darauf bin, dass wir in Wien das einzige Bundesland sind, das diese Leistung in diesem Ausmaß anbietet. Auf der anderen Seite da, man sagt, da soll es eigentlich gar keine Kontrolle geben darüber, wer das tut, weil das ist eben das Selbstbestimmungsrecht der einzelnen Person, die einen persönlichen Assistenten, eine persönliche Assistentin hat. Wie verträgt sich auf der einen Seite, dass wenn es, und viele von Ihnen wird sozusagen der konkrete Fall man kann schon sagen, seit Jahrzehnten bekannt sein, dass aus verschiedenen Gründen das sehr problematisch gelagert ist. Wie verträgt sich es auf der einen Seite, hier einen Vortrag oder ein Referat abzusagen, wenn Vorwürfe im Raum stehen? Auf der anderen Seite, und das möchte ich Ihnen auch nicht verheimlichen, wir hatten gestern meinen Ausschuss Gesundheits- und Sozialausschuss, wo ich aufgefordert wurde, hier nicht herzukommen von der ÖVP und der Herr Bürgermeister aufgefordert wurde, den Empfang abzusagen, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, was selbstverständlich beides nicht stattfindet, sondern ich bin da und der Empfang wird auch stattfinden. Und auf der anderen Seite gerade von dieser Seite ganz stark gefordert wird, wir brauchen noch mehr Individualität. Und da frage ich jetzt als Behindertenpolitikerin, wie passt das zusammen und wer schaut denn dorthin? Da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema und bei einem ganz wichtigen Spannungsfeld, das generell sich auftut, überall im Bereich, wo es Institutionen und privat gibt. Das ist die Frage der Gewalt, das ist die Frage des Missbrauchs, wo ich der Meinung bin, und das ist vollkommen egal, ob es sich um die Pflege handelt oder ob es sich um den Behindertenbereich handelt, dass natürlich der Fokus und die Kontrolle und die Standards im organisierten und institutionellen Bereich um ein Vielfaches höher sind, als es sozusagen im doch immer so gerade im heimeligen Österreich angesehen im privaten Bereich der Fall ist. Und ich möchte jetzt nicht, das ist mir ganz wichtig, das eine gegen das andere ausspielen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, gerade in Expertinnen, Expertenkreisen, aber ich denke auch sozusagen in politischen Kreisen ist die Wahrheit und der Konflikt zumutbar, dass diese Dinge angesprochen werden müssen und man sich nicht drüber turnen darf. Eine Herausforderung, die auch keine neue ist, aber die auch auf der einen Seite nicht gelöst ist und auch uns die nächsten Jahre in der Behindertenpolitik beschäftigen wird, ist die Frage des Normalitätsprinzips. Die Frage, bis wohin geht das und kann es gehen? Und was bedeutet das auch auf der anderen Seite? Nämlich, wir haben erfreulicherweise jetzt die erste Generation von alten behinderten Menschen. Gab es vorher nicht, weil die wurden ermordet von den Nazis. Jetzt gibt es. Es ist sozusagen ein humanitärer Wert, auch ein Ergebnis des medizinischen Fortschritts. Und wir sind natürlich in weiten Bereichen jetzt daran, auch Strukturen zu schaffen, die dafür passen. Und da stellt sich jetzt im Sinne der Normalität die wesentliche Frage, die meiner Meinung nach noch nicht beantwortet ist. Was bedeutet das, wenn behinderte Menschen alt werden? Ist es wirklich der Weisheit letzter Schluss? Und ich mache da viele Fragezeichen dahinter, zu sagen, gut, dann brauchen wir sozusagen Pflegeeinrichtungen für behinderte Menschen. Ich bin der Meinung, grundsätzlich im Sinne der Inklusion und im Sinne der Normalität müssen wir es schaffen, dass die normalen Pflege- und Betreuungseinrichtungen so sind, dass dort auch behinderte Menschen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen Platz haben. Das heißt aber auf der anderen Seite, und jedes Ding hat immer zwei Seiten, wir diskutieren sehr stark über die Frage, wie lang geht Beschäftigungstherapie, bis zu welchem Alter geht das? Sage ich was und ich bitte sozusagen mich nicht gleich mit Paradeisern zu bewerfen, aber ich sehe jetzt hier eh keine an den Tischen. Der Pensionsschock, der trifft viele. Mein Papa ist jetzt gerade in Pension gegangen, ist nicht ganz einfach für ihn. Er ist kein Mensch, hat schon besondere Bedürfnisse, aber andere besondere Bedürfnisse. Also das ist für niemanden einfach. Die Frage sage ich jetzt auch, ohne dass ich darauf jetzt für mich eine ganz fixe Antwort habe. Im Sinne der Normalität bedeutet das, muss das natürlich auch für Menschen, die behindert sind, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen bedeuten, dass, wenn man alt wird, sich das Leben auch verändert und so etwas wie Pension auch stattfindet. Und die Frage, welche Veränderung ist sozusagen hier zumutbar Menschen, die eben besondere Bedürfnisse haben. Ich glaube aber auch, dass wir uns über diese Frage nicht hinwegturnen dürfen, sondern die ganz ehrlich diskutieren müssen, dass Normalität eben auch nicht nur Rosinen heißen kann, sondern im Sinne der Inklusion das, was zumutbar ist, glaube ich auch gut ist, weil es ein Stück mehr Gleichberechtigung bringt. Lassen Sie mich abschließend jetzt zum ureigensten Bereich der Politik etwas sagen. Und man sagt immer, und ich denke auch, dass es schon das ist, dass natürlich Budgets in zahlengegossene Politik ist. Und mein Problem oder das Problem des Gesundheits- und Sozialbereichs wird es immer sein. Und damit sozusagen habe ich mich schon selbst psychisch abgefunden, dass es immer zu wenig sein wird. Die Stadt Wien investiert rund ein Drittel des Budgets in den Gesundheits- und Sozialbereich. Das sind ungefähr 4 Milliarden Euro. Sie werden keine andere europäische Millionenstadt finden, die in der Dimension, nämlich sowohl in absoluten Zahlen und aber noch weniger im Verhältnis, so viel investiert. Trotzdem wird es auf der anderen Seite, und das ist auch wieder ein Spannungsfeld, immer so sein, dass man sagt, ja, aber bitte noch mehr wäre sozusagen noch besser. Und ich möchte nur einige Zahlen nennen, damit sozusagen die Dimensionen auch ein bisschen hier klar sind. Viele von Ihnen werden es eh kennen. Wir haben im Behindertenbereich in Wien ein Budget von rund 200 Millionen Euro mit stetigen Steigerungen. Wir haben zum Beispiel im Bereich des vollbetreuten Wohnens seit dem Jahr 2005 um 10% die Plätze erhöht, im Bereich des teilbetreuten Wohnens eine Leistung, die es ja noch nicht so lange gibt, um über 40% erhöht und die persönliche Assistenz in dem Ausmaß, wie wir sie haben, ja auch erst gerade geschaffen und mittlerweile viel mehr Menschen in der persönlichen Assistenz. Ich schaue den Kollegen Öxner an, wir haben das ja umfassend hier auch immer besprochen, viel mehr Menschen in der persönlichen Assistenz, als wir ursprünglich glaubten, dass diese Leistung auch in Anspruch nehmen. Wesentlich erscheint mir, dass die Behindertenpolitik, so wie viele andere Felder der Gesundheits- und Sozialpolitik, niemals so sein werden, dass man als Politikerin sagen kann, so, das hätten wir jetzt erledigt, mit dem brauchen wir uns nicht mehr beschäftigen, sondern dass das eine permanente Veränderung ist. So auch, und das ist der nächste große Schritt, den ich vorhabe, das Wiener Behindertengesetz zu ersetzen durch ein modernes Chancengleichheitsgesetz. Das Wiener Behindertengesetz, Sie wissen es, stammt in den Grundzügen aus den 60er Jahren, ist sozusagen aus 1986 und entspricht eben auch der damaligen Denke, und der damaligen Sprache. Der damaligen Sprache, die in vielen Bereichen, das muss man einfach offen sagen, noch diskriminierend ist deshalb, weil das Gesetz noch in Geltung ist. Auf der anderen Seite die Frage der älteren, alt werdenden Menschen mit besonderen Bedürfnissen darauf gar nicht eingeht. Und zwar nicht, weil dann damals alle sozusagen verbohrt waren, sondern weil das einfach damals schlicht und ergreifend noch nicht ein solches Thema war. Und mein Ziel mit dem Wiener Chancengleichheitsgesetz ist es, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung zu machen, nämlich erstens sprachlich in keiner Weise zu diskriminieren. Und das sage ich als ehemalige Frauenstadträtin, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Sprache deutlich wichtiger ist, als es aufs erste Hinschauen vielleicht scheint, weil Sprache sagt sehr viel über gesellschaftliche Machtverhältnisse aus. Und wir auf der anderen Seite im Wiener Behindertengesetz, das derzeit in Geltung ist, viele Dinge, die Leistungen der Stadt Wien sind, noch nicht abbilden, weil wir viel mehr Leistungen anbieten, als es 1986 der Fall war. Und das soll auch das Wiener Chancengleichheitsgesetz bieten. Und auf der anderen Seite, und das habe ich eingangs bei dieser Passage schon gesagt, das wird nicht das Ende sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass das Wiener Chancengleichheitsgesetz jetzt dann die nächsten 30 Jahre in Geltung ist und dass es hier keine Veränderungen geben wird. Aber es ist ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung einer modernen Chancengleichheitspolitik. Lassen Sie mich abschließend einen Punkt sagen, der ganz wichtig ist für Menschen, die im Sozialbereich tätig sind und den ich denke, der nicht oft genug gesagt werden kann, weil er sozusagen die Spange über all dem ist. Wir haben derzeit gerade große Debatten über die Frage der Sanierung des Staatshaushaltes. Und die Debatte fängt von manchen Seiten, das hätte ich mit dem Kollegen Hueinig auch sehr gern diskutiert, aber leider ist es nicht möglich, von manchen Seiten sozusagen schon wieder so an, wie Budgetsanierungsdebatten immer anfangen, nämlich unter nach dem Motto, alle müssen sparen. Und da wäre ich dann immer eigentlich schon ganz unruhig, weil alle müssen sparen, bedeutet immer sozusagen die breite Masse und bedeutet in der Regel nicht die, wo durchaus Geld zu holen ist. Und ich denke, das ist jetzt keine parteipolitische, sondern eine gesellschaftspolitische Frage, dass wir ganz dringend darauf schauen müssen, dass nicht die, die jetzt schon für die Krise zahlen, und das sind ganz besonders auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen, warum sind es die? Weil es wird ihnen nicht anders gehen, als es mir in meinen Bemühungen geht, wie schwierig es war immer schon schwierig, aber wie schwierig es im letzten Jahr war, Menschen mit besonderen Bedürfnissen am Arbeitsmarkt unterzubringen, außer bei der öffentlichen Hand, eigentlich unmöglich, ist meine persönliche Erfahrung. Das heißt, die haben schon für die Krise bezahlt. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass die noch einmal für die Krise bezahlen. Und daher alle die, die auch jetzt der Meinung sind, der Staat muss abschlanken, denen muss man den zweiten Halbsatz dazu sagen. Nämlich der Staat muss abschlanken und der schwache Staat, der ist gut für die Starken. Die Schwachen brauchen den starken Staat, weil der ist der einzige Garant dafür, dass sie ihre Leistungen bekommen und ist auch der einzige Garant dafür, dass Chancengerechtigkeit zumindest ein Stück am Weg weitergegeben wird. Ich ersuche Sie in diesem Sinn, dort wo Sie tätig sind, dort wo Sie Gespräche haben, ich sage noch einmal, da geht es nicht um parteipolitische Fragen, aber da geht es um die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und da geht es um die Frage, ist Solidarität mit denen, die Gesellschaft, die Allgemeinheit mehr brauchen, nur ein Wort? Oder bildet sich das auch in Zahlen und in Budgets auf der anderen Seite wieder? Und daher suche ich Sie einfach gesellschaftspolitisch um Unterstützung in der Debatte und denke, dass es einer reichen Gesellschaft, wie es die österreichische Gesellschaft ist, einfach gut ansteht, auf die Schwächsten nicht zu vergessen und nicht auf die, die sozusagen die geringste Lobby haben oder wo der Widerstand vielleicht nicht so groß ist, schlicht und ergreifend mitzunehmen, weil das am einfachsten ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin, gibt ja schon viele Ergebnisse der Tagung, wie ich hier auf der Seite auf den Pinnwänden sehe, wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen zweiten Tagungstag, werde noch ein bisschen da bleiben und meine Bitte und auch mein Angebot, das steht, turnen wir uns über die schweren und schwierigen Fragen nicht hinweg, sondern diskutieren wir sie und dann werden wir gemeinsam zu Lösungen kommen. Nicht immer zu harmonischen, aber ich glaube, wenn man es anspricht, ist es auf jeden Fall im ersten Schritt schon einmal getan. Viel Erfolg und alles Gute.